Erstmal einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Beim letzten Männerbrunch, wer dabei war, hat es miterlebt, hat uns Nils Petersen einen einführenden Überblick über unsere Jahreslosung der Männer gegeben und uns auch daran teilhaben lassen, aus welcher Dunkelheit, eigentlich sogar spürbarem Tod, er zum Leben gefunden hat. Für ihn ist es und für jeden von uns sollte es sein, die Überschrift über unserem Leben. Philipper 1,21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Für jeden Mann, der von sich selbst behauptet, ein Christ zu sein und Jesus nachzufolgen, ist diese Wahrheit der Leitfaden für sein Leben. Paulus spricht diese Wahrheit nicht nur in dem Brief an die Philipper an, sondern auch in dem Brief an die Galater. Beide Abschnitte hätte Paulus sogar in einem Brief schreiben können, obwohl er in diesen beiden Abschnitten jeweils einen etwas anderen Aspekt betont. Zusammengelesen, wenn wir es mal untereinander schreiben möchten, dann klingt das so. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und an Philipper, die Verse 19 bis 21. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn man diese beiden Botschaften zusammenfassen wollte, in einem ganz kurzen Statement, dann würde es ungefähr so heißen: Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, für mich ist Christus das Leben. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Für mich ist Christus das Leben. Diese Botschaft klingt so ganz anders als die der Welt, als unsere Gesellschaft, die wir eigentlich fast jeden Tag vermittelt bekommen. Botschaften aus der Welt wie: Mach dein Ding, lebe deinen Traum, verwirkliche dich selbst, mach dich zu einer besseren Version deiner selbst oder denk an dich und so weiter. Das ist das, was die Welt uns jeden Tag lehren möchte. Ich, ich, ich. Paulus ruft uns hier genau zum Gegenteil auf. Ich lebe nicht mehr mich selbst. Das ist die Aussage von Paulus aus diesen beiden Abschnitten. Und jeder von uns, das weiß ich, hat das Ganze schon mindestens einmal gehört. Aber wenn es euch ein bisschen so geht wie mir, dann sind wir Menschen, was diese Wahrheiten angeht, etwas tüdelig. Wir vergessen so oft und so schnell. Und gerade wir Männer vergessen solche Wahrheiten gerne. Dabei ist diese Wahrheit gerade für uns Männer von besonderer Bedeutung. Gerade dann, wenn wir von uns behaupten können wollen irgendwann, dass wir ein Mann nach dem Herzen Gottes sind. Und weil diese Wahrheiten so wichtig sind, möchte ich uns heute Morgen an diese Wahrheiten erinnern mit zwei Punkten und ich hoffe, uns neu motivieren, Philipper 1,21 zu unserem Leitfaden im Leben zu machen. Der erste Punkt hat die Überschrift: Für Christus Leben heißt, das alte Leben loszulassen. Und der zweite dann: Christus ist mein Leben und deshalb lohnt es sich, alles für ihn hinzugeben. Also kommen wir zum Punkt 1. Für Christus Leben heißt, das alte Leben loszulassen. Wenn man euch sagt, ihr müsst euer altes Leben loslassen, dann sollte euch zuallererst eine Frage in den Kopf schießen, die jeder von uns für sich selbst behandelt haben sollte. Warum? Warum muss ich mein altes Leben loslassen? Warum heißt als christlicher Mann zu leben, loszulassen, beziehungsweise sich selbst zu sterben? Schon mal die Frage gestellt, schon mal hinterfragt solche Wahrheiten und nicht einfach nur angenommen und gesagt, ja, sagt der Pastor ja vorne, wird schon stimmen. Aber mal selbst darüber nachgedacht, so, warum sollte ich das tun? Warum ist das notwendig? Ein paar Gründe. Weil A, Christ zu werden, eine Kapitulation vor Gott ist. Den meisten von uns ist vollkommen klar, wir sind aufgrund unseres sündhaften Handelns vor Gott nicht würdig, können vor ihm nicht bestehen und müssen von Gott für unsere Sünde bestraft werden. Da ist die Bibel eindeutig klar an vielen Stellen und das wissen wir auch alle. Wir waren Sünder, unfähig, uns selbst zu retten. Wir brauchen einen Retter. Vor Gott zu kapitulieren, heißt also zuallererst anzuerkennen, dass wir uns nicht selbst retten können, sondern vollständig auf Jesus angewiesen sind. Kein Problem. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist nichts Besonderes für uns. Das fällt uns noch relativ leicht, das einzusehen. Wenn wir in einem brennenden Haus stehen, im fünften Stock, und unter uns brennt alles, dann wissen wir ganz genau, wir brauchen einen Retter. Das kriege ich nicht alleine hin. Hier komme ich nicht mehr lebend raus, wenn die Feuerwehr nicht gleich da ist. Wenn wir einen schweren Unfall haben und verletzt sind, dann ist uns völlig klar, ich brauche einen Retter. Wo ist der Krankenwagen? Ich schaffe das nicht alleine. Es gibt Situationen im Leben von uns, schwere Unfälle oder was auch immer, wo jedem Menschen vollkommen klar ist, ich brauche einen Retter. Und das macht auch nichts. Damit sind wir völlig fein. Und deswegen ist es für uns Christen auch so leicht zu sagen, ich habe so viel Sünde, natürlich brauche ich Jesus als meinen Retter. Danke, Herr, ich nehme dich gerne an. Schwieriger wird es aber dort, wo Gott nicht nur sagt, dass wir einen Retter brauchen, sondern dass wir selbst sogar unfähig sind, aus eigener Kraft irgendetwas zu tun, was Gott auch nur annähernd wohlgefallen könnte. Jeder von uns in diesem Raum ist aus sich heraus absolut dämlich und unfähig und unwürdig, irgendetwas zu tun, was auch nur ein bisschen gut vor Gott sein könnte. Eigentlich müsste man sagen, überspitzt, wir hier sind alle Versager. Und das ist eine Wahrheit, die wir nicht so gerne hören. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Björn, du bist ein Versager, dann hat der ein Problem. Paulus schreibt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Das bedeutet nicht, dass wir Menschen, auch die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht in der Lage wären, auch etwas Freundliches oder Hilfsbereites zu tun. Natürlich können sie gute Dinge tun, sie sind nett zu den Menschen, sie helfen, sie werden Krankenschwester, Ärzte, Feuerwehrmänner, alles gute Berufe, die auf das Helfen ausgerichtet sind, das machen sie gerne. Normalerweise machen wir das aber immer deshalb, weil wir ohne Christus immer noch egoistisch sind. Durchdenk das mal. Der Krankenpfleger, der Gott nicht kennt, wird nicht aus Menschenfreundlichkeit Krankenpfleger, sondern weil er selbst sich dadurch einen Wert gibt, dass er der ist, der Menschen hilft. Das ist ein Vorteil, eine Erfüllung für sich selbst. Auch wenn es anderen Menschen dient, tut er es doch für sich selbst. Alles, was wir machen ohne Christus, ist egoistisch und selbstzentriert. Normalerweise immer genau das, was wir für uns als das Beste empfinden. Keiner macht, wenn er nicht irgendwie einen Vorteil daran sieht, irgendetwas, was für ihn nicht das Beste ist. Und das ist immer das, was uns am meisten Wohlbefinden, am meisten Sicherheit, am meisten Anerkennung oder irgendeinen anderen Vorteil bringt. Denn das Problem, was wir für uns selbst haben, ist, dass wir uns ständig selbst falsch einschätzen. Wir glauben, dass wir selbst gut beurteilen könnten, was gut und schlecht für uns ist. Wir glauben, dass wir besser wüssten, was richtig ist, was falsch ist, was vor Gott wohlgefällig, was vor Menschen wohlgefällig ist und so weiter. Vor Gott zu kapitulieren bedeutet aber, anzuerkennen als Mann, dass das eben nicht stimmt. Wir sind nicht selbst die, die es besser wissen. Nicht die Typen, die Ahnung haben. Klar sind wir begabt, wir sind befähigt, wir haben von Gott Dinge bekommen, aber ohne Gott wären wir nichts. Es bedeutet zu akzeptieren, dass Gott in jedem Bereich meines Lebens einfach immer besser weiß, was für mich gut und richtig ist, als ich selbst. Und das gilt sogar noch dann, wenn sich das, was er von mir möchte, für mich unbequem oder schwer anfühlt. Nicht ich weiß besser, was ich brauche, sondern Gott weiß es besser. Nicht ich entscheide letztlich, ob das, was Gott von mir fordert, richtig ist, sondern er. Und genau das ist das, was uns Männern oft so schwer fällt. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich vermute mal, dass es so ist. Wir wollen stark sein. Ich will nicht schwach sein. Eines meiner Ziele ist, dass ich auch mit 80, 85 noch selbstständig und eigenkontrolliert in meiner Wohnung lebe und auf keine Hilfe angewiesen bin. Ja, eigentlich müsstet ihr alle jetzt lachen. Was für ein Schwachsinn. Was erwartest du mit 85, Björn? Aber sich bewusst zu machen oder sich einzugestehen, es könnten Zeiten kommen, wo ich nicht mal mehr selbst auf Toilette gehen kann, das finde ich überhaupt nicht witzig. Das finde ich furchtbar, den Gedanken. Nicht mal selbstbestimmt leben zu können. Aber es ist die Wahrheit. Wir sind nicht selbst regiert, wir sind nicht die Starken. Wir wollen es aber sein. Wir wollen unser Leben selbst in der Hand halten. Wir wollen diejenigen sein, und das gilt für euch auch, ihr kennt den Spruch, na, jeder Mann möchte eine Prinzessin befreien und einen Drachen töten. Auf seinem weißen Ross. Das sind wir. Tata, die Helden. Wir wollen Anerkennung haben. Wir wollen Verantwortung tragen. Wir wollen Anerkennung bekommen. Mein Ego will der Macher sein. Ich will Lob und Bewunderung. Ich will die Kontrolle behalten. Das ist doch typisch Mann, oder? Typisch Frau auch in Teilen, aber es läuft anders ab als bei uns. Da sind Frauen, da ticken Frauen einfach ein bisschen anders. Die Wahrheit ist aber, für Christus zu leben bedeutet, vollständig vor Gott zu kapitulieren und anzuerkennen, dass er alles ist und ich bin nichts. Zweitens, B heißt, das alte Leben loszulassen, die Dinge loszulassen, die uns selbst am wichtigsten sind. Was das bedeutet, das können wir am besten von Jesus lernen. Paulus schreibt über ihn, Philipper 2, Vers 6, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Bevor Jesus Mensch wurde, das wisst ihr alle, hat er in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist gelebt. Er hatte alles, alles, wirklich alles. Vollkommene Herrlichkeit, vollkommene Liebe, vollkommene Erfüllung. Jesu Leben zu haben vor dem Kreuzestod wäre das unendlich Beste, was jedem von uns passieren könnte. Er hatte alles. Und trotzdem hielt Jesus nicht daran fest. Paulus benutzt hier ein Bild, er hält es nicht wie einen Raub fest, was die Menschen damals verstanden haben. In Israel gab es damals Löwen. Das war nicht unüblich, dass die Menschen Kontakt mit Löwen hatten. Und ein Löwe, wenn der eine Beute gerissen hat, der verteidigt seine Beute. Der schlägt seine Krallen und seine Zähne in dieses Tier rein und kämpft darum, dass ihm niemand, ein anderer Löwe oder wer auch immer, diesen Raub wegnimmt. Der krallt sich da richtig mit seinen scharfen Krallen richtig drinne fest. Er hält es als Raub fest. Und so ähnlich verhalten wir Menschen uns auch oft. Wir halten an Dingen fest, die wir für wertvoll halten. An Dingen, die wir auf gar keinen Fall verlieren wollen und verlieren dürfen. Vielleicht nicht mit Krallen und Zähnen, das denke ich mal eher nicht, aber innerlich krallen wir es genauso fest wie ein Löwe seine Beute. Und das sieht man manchmal sogar bei Sportveranstaltungen. Ihr kennt das, manchmal wirft ein Spieler am Ende eines Spiels sein Trikot oder einen Ball oder irgendeine Trophäe in die Zuschauermenge. Und dann entsteht dort, wo es hinfliegt, sofort ein Kampf. Die es zuerst fangen, krallen es fest, drücken es an sich und kämpfen mit aller Kraft darum, dass niemand ihnen es wegreißen darf. Haben wir eigentlich alle schon irgendwo gesehen, ne? Und das ist genauso bei uns Menschen. Die Dinge, wir Männer, die Dinge, die uns wichtig und wertvoll sind, die krallen wir fest, intuitiv. Wir hängen unser Herz daran und wir wollen dann darum kämpfen, dass niemand uns das wegnimmt. Und das war bei Jesus nicht so. Jesus war nicht so. Obwohl er wusste, was er aufgab, obwohl er wusste, was ihn erwartet, hielt er nicht daran fest. Er bestand nicht auf seinem Recht, er klammerte sich nicht an seinen Komfort, nicht an seine Stellung, nicht an seine Herrlichkeit. Jesus ließ los. Er ordnete sich freiwillig dem Willen seines Vaters unter. Und das gesamte Neue Testament zeigt uns an so vielen Stellen, dass Christus bereit war, seine Rechte dem Plan Gottes unterzuordnen. Und aus diesem Loslassen entstand die Bereitschaft, sich völlig hinzugeben, ganz gleich, was es ihn kosten würde. Loszulassen bedeutet deshalb für uns, Kontrolle abzugeben. Es bedeutet für uns, sich der Autorität Gottes unterzuordnen. Und genau hier wird es für uns ganz persönlich. Wenn man uns fragen würde, woran krallst du dich fest wie ein Löwe? Dann sind jetzt bei euch ganz viele Fragezeichen und denkt so, keine Ahnung, eigentlich an nichts. Ist so. Diese Frage ist ein bisschen zu massiv, zu groß. Aber wenn ich euch fragen würde, was müsste man dir jetzt heute in deinem Leben wegnehmen, was du jetzt gerade besitzt, was du hast, damit du unzufrieden mit deinem Leben wirst, was wäre das? Dein Erfolg im Job? Dass du plötzlich nicht mehr der bist, der ganz gut dabei ist, der ganz gut angesehen ist bei seinen Kollegen und seinem Chef, sondern eher der bist, wo alle denken, so, ach, naja, wenn der gehen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Wenn man dir das nimmt, dein Erfolg, deine Freizeit, Sex mit deiner Frau, dein Wohlstand, dein Hobby, deine Ruhe nach der Arbeit, Zeit mit deiner Familie, deine Anerkennung, Sicherheit, was müsste man dir nehmen, damit du mit deinem jetzigen Leben völlig unzufrieden werden würdest? Die meisten Menschen halten persönlichen Frieden, Komfort, Sicherheit, Gesundheit und Erfolg für extrem wichtig. Und all das, und das müsst ihr wirklich richtig einsortieren, all das ist erstmal gar nicht verkehrt. Komfort haben zu wollen, gesund zu sein, Frieden zu haben, sicher zu sein, eine tolle Ehe zu haben, Sex zu haben, alles Dinge, die in sich erstmal vollkommen in Ordnung und vollkommen schön sind. Die Frage ist nur, die entscheidende Frage für dich ist, wofür lebst du? Lebst du dafür, dass das alles deins bleibt und deine Pläne funktionieren, die du dir so gemacht hast? Oder lebst du dafür, dass Gottes Wille in deinem Leben passiert, selbst dann, wenn du dann mit deinen eigenen Wünschen, die du hast, zurückstecken musst? Wenn wir hauptsächlich für uns selbst leben, werden wir anfangen zu kämpfen. Das merkt ihr auch. Ich wette, ihr habt genug Beispiele für euch jetzt, wo ihr in eurem Alltag schon für Sachen gekämpft habt. Euer Recht, euer Komfort, eure Zeit, eure Stellung, was auch immer. Ihr kennt die Kämpfe im Kleinen. Denn dann drehen sich unsere Gedanken ständig darum, was will ich, was steht mir zu, was macht mich glücklich, was bringt mir Sicherheit, wo habe ich meinen Vorteil darin? Jesus hat uns aber etwas vollkommen anderes vorgelebt. Er zeigt uns, dass wir nicht dafür geschaffen worden sind, damit wir selbst im Zentrum stehen. Nicht unsere eigenen Pläne, nicht unsere eigenen Ziele sind das Zentrum unseres Lebens. Denn für Christus zu leben bedeutet, nicht mehr ich bin das Wichtigste, sondern er. Und diese Bedeutung, sich nicht mehr selbst zu leben, geht sogar noch tiefer. Es wird so noch ein bisschen unbequemer. Es bedeutet zu kapitulieren, es bedeutet seine eigenen Ziele aufzugeben und es bedeutet, Philipper 2, Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Sich nicht mehr selbst zu leben bedeutet, dass wir Männer uns demütigen müssen und dass wir gedemütigt werden. Wir sind, surprising news, wir sind nicht dafür bestimmt, von Gott Herren zu sein, denen gedient wird. Wir Männer sind von Gott nicht dazu bestimmt, dass wir Herren sind, denen gedient wird. Gott hat uns dazu bestimmt, Diener, Knechte zu sein, die zuallererst Gott, aber auch dann denen dienen, die uns anvertraut worden sind. Wenn wir abends nach Hause kommen, nach einem langen Tag der Arbeit, dann sind wir nicht die Herren, denen gedient wird, sondern Knechte Gottes. Wenn wir am Wochenende unsere Freizeit planen, dann sind wir nicht die Herren, sondern Knechte Gottes. Wenn wir uns überlegen, was wir mit unserem Geld anfangen wollen oder ob wir uns etwas kaufen, sei es ein neues Smartphone oder sogar ein Auto oder einfach nur Kleidung oder was auch immer, dann sind nicht wir die Herren, sondern wir sind Knechte Gottes. Das klingt auch nach so einem richtig guten Leben, oder? Nach so einem Leben, was man sich wirklich nicht wünscht. Immer nur Knecht sein, immer nur dienen, keine eigenen Rechte anmelden, immer zurückstecken. Klingt auch erstmal so. Christ zu sein erscheint, wenn man davon spricht, sein eigenes Leben aufzugeben und für Christus zu leben, als wenn man etwas verlieren würde, als wenn man nur Nachteile hätte. Wäre auch sehr schade, jetzt hier stehen zu bleiben, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus schrieb in Galater 2, Vers 20, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Ja, Paulus hat sein eigenes Leben vollkommen aufgegeben. Er hat sein Leben Gott geweiht, mehr als jeder von uns es jemals tun wird, was er aufzählt, wo er alles gesteinigt und verletzt und rausgeschmissen und was ich nicht weiß, alles mit Stöcken geschlagen wurde, das ist wirklich krass und heftig. Das möchte ich nicht so erleben. Ich glaube, na gut, Gott wird mir die Kraft geben, wenn es so kommen sollte, aber in einem Atemzug, beziehungsweise ohne die Feder abzusetzen, schreibt er weiter, sondern Christus lebt in mir. Und nicht nur Christus lebt in mir, sondern Philippa, Christus ist mein Leben. Wie kann ein Paulus, der so viel verloren hat, der so viel gelassen hat, so viel gegeben hat, so voller Freude sagen, Christus ist mein Leben? Was bedeutet es eigentlich? Nils hat es angerissen bei seinem Vortrag. Aber was bedeutet eigentlich wirklich, Christus ist mein Leben? Und das soll der zweite Punkt sein. Christus ist mein Leben und deshalb lohnt es sich, alles für ihn hinzugeben. An den Punkt zu kommen, das habe ich schon gesagt, dass wir sagen können, Christus ist mein Leben, wird uns etwas kosten. Da müssen wir nicht naiv sein. Da brauchen wir auch nicht irgendwelchen Leuten zu erzählen, das ist alles super, das wird nur noch besser in deinem Leben. Das ist nicht wahr. Wir würden die Leute belügen, wenn es so ist. Es wird eben nicht alles besser, es wird zum Teil sogar viel schwerer. Es wäre also naiv zu denken, es kostet uns nichts. Aber wir müssen uns noch mehr bewusst machen, noch mehr vor Augen führen und immer wieder daran denken und überlegen, dass nicht nur das Sterben in Christus ein Gewinn ist, sondern auch das Leben. Und mit dem Sterben, darum werden wir uns noch im September kümmern, beim nächsten Männer Brunch, aber auch das Leben mit Christus oder das Leben für Christus ist für uns schon ein Gewinn. Christus hat sich für uns völlig hingegeben. Christus ist mein Leben bedeutet, dass wir einen jemanden haben, der unser Leben ist, der sich für uns vollkommen hingegeben hat. Nochmal Galater 2, Vers 20. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes und jetzt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Macht euch, lasst uns immer wieder bewusst machen, dass seine Hingabe, Jesu Hingabe, sein Opfer am Kreuz für unsere Schuld der größte, der allergrößte Liebesbeweis auf dieser Erde ist, den man jemals hätte erbringen können. Niemand auf dieser Welt, eure Frau nicht, eure Freunde nicht, eure Eltern nicht, niemand auf dieser Welt kann euch seine Liebe noch mehr beweisen, als es Jesus bereits getan hat. Wir werden, weil Jesus das für uns getan hat, weil er unser Leben ist, werden wir von unserem Vater im Himmel mit derselben Liebe geliebt, mit der er Jesus Christus liebt. Du und ich, wir stehen mit Jesus auf demselben Ranking des Geliebtwerdens wie, ja, auf einer Stufe mit ihm. Also wir stehen auf demselben Liebesranking, an derselben Stelle wie Jesus Christus selbst. Zwischen dir und Jesus ist kein Unterschied, was die Liebe Gottes für, des Vaters für dich angeht. Und das hat Bedeutung für unseren Wert. Weil wir von Gott bedingungslos geliebt werden, sogar schon als wir noch Sünder waren, brauchen wir unserem Vater nichts zu beweisen. Ihr kennt das, dass wir irgendwie diesen Hang haben, den Menschen zu beweisen oder von den Menschen ein Feedback zu bekommen, dass wir gut genug sind, dass wir liebenswürdig sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr verheiratet seid, ist doch auch so, dass wir gerne mit unseren Frauen Harmonie haben wollen. Dass sie uns mögen, dass sie gut von uns denken, dass wir, Helden sind für sie, dass sie zu uns aufschauen. Wir wollen, dass man uns gut findet und sind uns oft nicht sicher, ob das wirklich so ist, ob die Menschen uns wirklich mögen, ob wir wirklich genug Anerkennung bei ihnen bekommen, ob sie wirklich für uns sind. Bei Gott ist das komplett anders. Jesus, dein Gott, dein Vater, dein Freund, nimmt dich genau so an, wie du bist. Wir brauchen uns vor Gott niemals zu verstellen. Wir müssen uns auch Gottes Zuneigung nie verdienen. Niemand von uns hier in diesem Raum braucht sich irgendwann Mühe zu geben, damit Gott ihn etwas mehr lieb hat. Keiner muss es sich und keiner kann es sich von Gott verdienen. Wir müssen auch nicht erstmal eine gewisse Heiligungsstufe erreichen, damit er uns für würdig erachtet oder uns überhaupt mag. Seine Zuneigung, sein Wohlwollen für uns, seine Annahme ist für alle Ewigkeit komplett vollständig vorhanden. Er liebt uns und nimmt uns an, wenn wir einen echt guten Tag hatten, wo wir besonders heilig waren. Und er liebt uns genauso und nimmt uns genauso an, wenn wir gestolpert oder sogar gefallen sind. Selbst dann, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Timotheus 2, Vers 13. Weil er seine Treue uns versprochen und mit seinem Bund besiegelt hat. Damit Gott untreu werden könnte, damit Gott irgendwann sagen könnte, nee, dir helfe ich nicht mehr. Oder nee, dich nehme ich nicht mehr. Oder nee, dich liebe ich nicht mehr. Damit das geschehen könnte, müsste er aufhören, Gott zu sein. Also es ist unmöglich, es geht gar nicht. Weil Gott uns liebt, weil Christus unser Leben ist, lebt sein Heiliger Geist in uns. Und das bedeutet für uns, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben müssen. Wir machen es immer wieder. Jeder von uns paddelt sich täglich einen ab und versucht aus eigener Kraft das zu leisten, was er denkt, was gerade wichtig ist. Unnötig. Sinnlos. Durch den Heiligen Geist in uns bekommen wir von Gott die Kraft und das Geschick und die Fähigkeiten, die wir brauchen, um das zu tun, was Gott von uns möchte. Nämlich ein ihm wohlgefälliges Leben zu leben und die Dinge zu übernehmen, die er uns aufgetragen hat. Gott selbst schenkt uns alles, was wir brauchen, das Wollen und das Vollbringen. Jetzt kommt die Frage vielleicht, ich hoffe es jedenfalls, Herr Tolben, das habe ich ganz anders erlebt. Ich habe andauernd Situationen, wo ich mir was vorgenommen habe, gute Dinge, wichtige Dinge, und es hat nicht funktioniert. Ja, kann sein. Aber dann kann ich als Vermutung in den Raum werfen, das ist vielleicht einfach nicht das, was Gott wollte. Denn ich weiß, und das wisst ihr auch, dass immer da, wo Gott uns hinstellt, wo er will, dass wir was tun, er noch nicht ein einziges Mal untreu war und uns nicht das Geschick geschenkt hat, die Worte gegeben hat, die Kraft gegeben hat, den Mut gegeben hat, was auch immer, das zu tun, was er von uns wollte. Wir alle kennen genau die Situation, wo genau das passiert ist. Dass wir danach gesagt haben, wow, woher kam das denn jetzt? Das hätte ich nicht gedacht oder das hätte ich von mir nicht erwartet oder diese Sätze hätte ich niemals selbst aussprechen können. Wir alle kennen das. Gott ist treu. Er gibt Kraft und Gelingen, wo er es will. Und eines der größten Geschenke, die wir haben, wenn wir für Christus leben, ist, dass wir die Freiheit haben, nicht mehr sündigen zu müssen. Auch jetzt, ne? Ja, aber ich sündige noch so viel. Ja, das stimmt. Wir alle wissen auch aus eigener Erfahrung, dass man uns leider nicht zwingen muss zu sündigen. Keiner hat zu mir gesagt, Björn, du sündigst jetzt sofort, sonst kriegst du einen auf die Nase. Das hat noch niemand gemacht. Bisher war ich sehr alleine bereit dazu, das selbst zu machen. Und in dem Moment erscheint uns die Sünde auch nicht so schlimm oder aber sie ist für uns sogar süß und verlockend. Fühlt sich gerade so schön an. Ist gerade so nice. Ich weiß, ist eigentlich falsch, aber ist so schön, mache ich jetzt trotzdem. Wir alle kennen aber auch das Gefühl danach. Sünde hinterlässt uns nie im Wohlbefinden, sondern immer mit Scham, Trauer, Selbstverachtung, einem Gefühl, unwürdig zu sein und von Gott nicht mehr angenommen werden zu können. Für Christus zu leben oder Christus ist mein Leben, heißt aber frei davon zu sein. Und ich weiß, es ist ein Prozess. Für Christus zu leben heißt nicht, jetzt ist alles besser. Aber es wird immer besser. Jeder von uns kennt, dass wir die Freiheit haben, zur Sünde auch Nein zu sagen. Jeder von uns kennt, dass wir die Freiheit haben, auch Dinge, die falsch sind, nicht zu tun. Auch wenn wir gerade in dem Moment vielleicht sagen, oh, das wäre jetzt aber schön, können wir trotzdem sagen, weil Christus in mir lebt und weil ich weiß, was es für mich bedeutet und weil ich weiß, dass ich mit Gott, damit Gott beschmutze, ihn verunehre, dem Teufel was zum Lachen gebe, will ich es nicht. Ich will es nicht tun. Auch freiwillig und ungezwungen. Christus ist mein Leben bedeutet, dass Gott mich ständig trägt und ich all meine Sorgen auf ihn werfen kann. Es bedeutet, dass Gott selbst dafür sorgen wird, dass unser Glaube niemals aufhören wird. Wir werden im Himmel ankommen, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir Kraft haben, sondern weil Gott es versprochen hat. Christus ist mein Leben, heißt, ich darf voller Freude alles genießen, was ich bekomme und Ruhe in Jesus darin haben, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden. Das ist nicht alles, was man aufzählen kann. Man könnte auch weitermachen. Es gibt noch viel mehr Dinge, die daraus resultieren, wenn wir sagen können, Christus ist mein Leben. Aber ich hoffe, dass es uns zeigt, dass Christus ist mein Leben nicht einfach nur ein cooler christlicher Slogan ist. Es bedeutet auch nicht, dass wir uns in religiöser Disziplin üben oder uns religiös selbst optimieren. Ein neues Leben ist wirklich da durch Christus. Wir haben ein neues Leben in Christus. Christus ist unser Leben. Als wir Christen geworden sind, stand am Anfang nicht die Frage, was muss ich für Jesus tun? Vielleicht stand die Frage am Anfang von euch Christen, als ihr noch jung bekehrt wart. Das ist aber die völlig falsche Frage. Die Frage, mit der Paulus, die Aussage, mit der Paulus beginnt, ist, nun lebt Christus in mir. Ich bin ein neuer Mensch. Es geht nicht darum, was muss ich für Jesus tun? Es geht darum, dass Jesus sagt, das habe ich für dich getan. Du bist ein neuer Mensch. Christus lebt in dir. Und erst danach, erst nach dieser Einsicht, erst nach dieser Wahrheit kommt die Frage, was kann und was darf ich für Jesus tun? Gott sagt nicht mal, ich weiß, es gibt ganz viele Imperative im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Es gibt ganz viele Kämpfe, renne, laufe, mach. Aber darüber steht, was darf ich für Christus tun? Wo kann ich für Jesus besser werden? Wo möchte Jesus mich besser haben? Wo habe ich einen Gewinn, wenn ich Dinge lasse, die Jesus nicht gut findet? Nicht aus einer Pflicht heraus, weil man das als guter Christ macht, sondern aus einem hingegebenen Herzen, das Jesus aufrichtig liebt, tun wir die Dinge, die wir tun sollen, dürfen. Und ihr alle wisst ganz genau, wenn wir das machen, was Gott von uns möchte, dann ist das vielleicht manchmal anstrengender, aber es geht einem danach viel besser. Es ist eine Freude, in dem Willen Gottes zu handeln. Auch wenn es Verzicht bedeutet. Wenn ein Mann erkennt, Christus hat sich für mich hingegeben, er hat mich getragen, mir vergeben, mich angenommen und er bleibt treu, dann wächst auch der Wunsch in dem Herzen dieses Mannes, Herr, ich will dir mein ganzes Leben geben. Das heißt, es mangelt nie an Kraft, es mangelt nie an, ich kann nicht oder es fehlt mir was, sondern es mangelt immer an, habe ich Jesus lieb genug? Ist er für mich wertvoll genug? Bedeutet er mir genug? Und bin ich mir bewusst, wer ich vor ihm eigentlich bin? Deshalb wird Hingabe nicht zur Last, sondern zur Freude. Wer Christus liebt, der dient ihm. Nicht widerwillig, nicht halbherzig und nicht aus Druck, sondern gerne. Paulus ist dafür das allerbeste Beispiel in der Bibel, was wir haben. Wer war Paulus? Wer war Saulus? Einer der höchst angesehensten Lehrer im damaligen Israel. Einem, dem man so viel Macht anvertraut hat, dass er in andere Länder reiten durfte, um auf Geheiß der Pharisäer Christen zu verfolgen. Man hatte höchste Achtung vor ihm. Man hat sehr hoch von ihm gedacht. Er war, wie man sagt, das weiß ich nicht genau, aber er war der, der eigentlich das ganze Alte Testament auswendig konnte. Wenn irgendeiner von uns angefangen hätte, sich mit ihm zu streiten über irgendwelche Wahrheiten, über Theologie, hätten wir alle ständig verloren. Keiner hätte gegen ihn ankommen können. das war Saulus. Und dieser Saulus hat alles verloren, seinen Status, seine Sicherheit, seinen Komfort, seine Anerkennung. Und trotzdem schreibt er nicht nur in Gottes Wort, er war wirklich auch davon überzeugt und er hat es so gelebt, dass er voller Freude und Sinnhaftigkeit in seinem Leben war, weil Christus sein Leben war. Christus war für ihn größer geworden als alles andere. Echte Hingabe heißt also für uns, Christus die Kontrolle zu geben, ihm auch in schweren Zeiten zu vertrauen, ihm mit Zeit, Kraft und Fähigkeit zu dienen, rein und treu zu leben, Menschen zu lieben, das Reich Gottes wichtiger zu nehmen als den eigenen Komfort. Nicht aus Zwang, nicht weil man es als Christ so macht, nur dann bist du ein guter Christ. Nein, weil wir Jesus so lieb gewinnen, dass wir es gerne tun. Und wir dürfen wissen, dass Gott für uns ist und dass er uns nicht einfach überfordert. Jesus will nicht nur ein Teil unseres Lebens sein, er möchte unser Leben sein. Er möchte dein Leben sein. Wenn du ihm nur einen Teil deines Lebens gibst, nur die Hälfte der Pizza, dann wirst du niemals die Freude eines ganz hingegebenen Lebens erleben. Die Frage ist nicht, wie viel von Jesus passt noch in dein Leben rein, sondern die Frage, die du stellen musst, ist, gehört Jesus wirklich mein ganzes Leben? Und es gibt, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung, jedenfalls also wo ich das so punktuell mal erfahren habe, und das könnt auch ihr bestimmt bestätigen, es gibt keine größere Freiheit, keine größere Freude als ein Leben, das sich nicht mehr um sich selbst kreist. Wo wir nicht ständig mit beschäftigt sind, was will ich, was brauche ich, was sind meine Wünsche, wo komme ich nicht zu kurz und so weiter. Es ist furchtbar, sich um sich selbst zu drehen. Man ist nie zufrieden. Wer Christus alles gibt, wessen Leben Christus wird, der verliert am Ende nichts Wertvolles. Er gewinnt echte Freiheit, klare Richtung, tiefe Freude, Kraft zum Leben und ein Leben mit Ewigkeitswert. Und Jesus selbst hat es doch versprochen. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben. Nichts erfüllt uns Männer tiefer, als ganz in Christus zu leben, weil nichts auf dieser ganzen Welt selbst größer ist, als Christus es ist. Zum Schluss noch ein Zitat, was ein bisschen herausfordernd ist. 1939 schrieb Howard Guinness, einer der frühen Gründer der International Fellowship of Evangelical Students, ein kleines Buch mit dem Titel Sacrifice. Er versuchte damals in einer ziemlich provokanten, herausfordernden Weise zu zeigen, zu welchen Männern wir werden können, wenn Christus unser Leben ist. Jetzt achtet mal darauf, was er im Positiven über Männer sagt, wie wir sein könnten. Er schrieb, wo sind die jungen Männer und Frauen dieser Generation, die ihr Leben billig halten und bis zum Tod treu sein werden, die ihr Leben für Christus verlieren und es aus Liebe zu ihm wegwerfen werden? Wo sind diejenigen, die gefährlich leben und in diesem Dienst rücksichtslos sein wollen? Wo sind die Männer des Gebets? Wo sind die Männer, denen Gottes Wort wichtiger ist als ihre tägliche Nahrung? Wo die Männer, die wie einst Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen, so wie ein Mensch mit seinem Freund spricht? Wo sind die Männer Gottes in diesen Tagen der Macht Gottes? Ihr lieben Männer, lasst uns beten und uns gegenseitig Mut machen. Mut machen, dass wir Männer werden, wie sie hier von Guinness beschrieben sind. Unerschrockene, standhafte, Christusliebende, vorausgehende, vorausschauende, weise, treue, ihre Frauen anleitende, Menschen inspirierende Männer werden, die ein Leben haben, das von Christus so erfüllt ist, dass es uns egal wird, was wir verlieren. Weil alles, was wir haben, nice ist. Ich mag mein iPhone und das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich es verliere, muss es genauso in Ordnung sein, solange ich dann Christus behalte. Lass uns dafür beten, dass wir solche Männer werden, die hingegeben sind und niemals Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Weil wir begriffen haben, dass Jesus es wert ist und weil wir tief im Inneren, im Herzen verstanden haben, dass Gott für alle Zeit in allen Dingen für uns sorgen wird. Amen. Amen. Amen.